Er kümmert sich schon mal um die mathematische Vermehrung von Mengen, Flächen, Volumen und Geld oder kümmert sich um chaotische Zustände in der Physik oder in Wasserwellen. Alexander Mielke. Er ist Mathematikprofessor an der Humboldt-Universität und stellvertretender Direktor des Weierstrass-Instituts. Bei ihm bin ich heute willkommen, sagt Thomas Prenzler. Vielleicht, Herr Mielke, beschreiben Sie kurz den Zweig der Mathematik, in dem Sie forschen.
Mein Arbeitsgebiet ist die Analysis und dort insbesondere Differentialgleichungen, die verwendet werden zur Beschreibung von mechanischen und physikalischen Problemen. Da geht es um Elastizitätstheorie, die Verbiegung von Materialien, plastische Verformungen, die mathematisch exakt zu beschreiben, um damit anschließend numerische Berechnungsverfahren zu entwickeln, um vorhersagen zu können für Biege- und Umformprozesse.
Das hört sich zunächst schon mal kompliziert an, aber doch verhältnismäßig anwendungsbezogen. Dieses WIAS-Institut, das Weierstrass-Institut, ist ja das Institut für angewandte Analysis und Stochastik. Wenn man diese Begriffe übersetzt für jemanden, der mit der Mathematik nicht so vertraut ist.
Ja, die Mission des Weierstrass-Instituts ist mathematische Forschung für komplexe Anwendungsprobleme in Wirtschaft und Technik. Und da beschäftigen wir uns im Bereich Analysis insbesondere mit der Modellierung von solchen Prozessen, das Aufstellen von mathematischen Modellen, die dann zuverlässig gelöst werden können mit Hilfe von mathematischer Methoden und natürlich mit dem Computer. Das betrifft einerseits eben Probleme in der Chemie, aber geht auch in Richtung Finanzmathematik oder Bildgebung in der Medizin.
Sie sind, man hört es, Stuttgarter, haben dort studiert, sich promoviert und habilitiert, waren auch Professor dort an der Universität Stuttgart und seit Dezember 2004 sind Sie in Berlin. Warum das?
Ja, wenn man ein Stück weit in seiner Karriere gekommen ist, dann überlegt man sich, wo und was man noch für Herausforderungen erwarten kann. Und ich denke, Berlin hat sich in den letzten 10 Jahren extrem entwickelt, ist zu einem Zentrum der Mathematik geworden. Das DFG-Forschungszentrum Matheon hat sich dort gebildet im Jahr 2000 und durch die 3 Universitäten und 2 außeruniversitäre Forschungsinstituten hat es eine sehr große Attraktivität, insbesondere in der angewandten Mathematik. Und die Aufgabe hat mich gereizt. Hier am Weierstrass-Institut war vor 6 Jahren eine Forschungsgruppenleiterstelle frei. Und durch diese spezielle Konstruktion einer Forschungsgruppenleiterstelle am Weierstrass-Institut habe ich eine geringere Lehrverpflichtung und einen sehr viel stärkeren Fokus in der Forschung. Das hat mich sehr gereizt, dass ich mich also stark konzentrieren kann auf die Forschung und dadurch eben auch näher an die Anwendungen ranrücken kann, die als das, was ein normaler Hochschullehrer tun kann.
Alle Schwaben, also auch die Stuttgarter, wohnen in Berlin gefühlt im Prenzlauer Berg. Sie auch?
Nein, ich wohne in Potsdam. Ich muss gestehen, ich habe auch, als ich in Stuttgart gearbeitet habe, in Freiburg gewohnt. Das waren berufliche Gründe meiner Frau. Freiburg ist ein kleines Städtchen, 200.000 Einwohner und diese Atmosphäre hat uns sehr gefallen und im Berliner Raum ist dann Potsdam das Gegenstück dazu.
Gut, Sie haben es gesagt, Berlin ist wichtig für die Mathematik. Das DFG-Forschungszentrum Matheon arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich hier. Das WIAS, das Zuse-Institut, die Unis, viele bedeutende Mathematiker. Ich nenne jetzt nur einen, weil da kann man ganz sicher sein, dass man anderen nicht auf die Füße tritt, Professor Martin Grötschel. Seit vergangener Woche ist Berlin nun auch Welthauptstadt der Mathematik, denn die internationale Mathematikervereinigung IMO hat ihr ständiges Büro hier eingerichtet. Sie, Herr Mielke, sind der Leiter dieses Büros. Gut, kann man sagen. Was ist daran Besonderes, dass die Mathematiker, die Internationalen, nun in Berlin ein Büro haben?
Also wir sind natürlich sehr stolz, dass die Berliner Mathematik es geschafft hat, das Büro der Internationalen Mathematikervereinigung nach Berlin zu holen. Es gab ja bis vor einem Jahr kein ständiges Büro der Internationalen Mathematikerunion und sie hat sich vor 3 Jahren entschlossen, einen Platz zu suchen und da gab es einen starken Wettbewerb. In der letzten Runde waren 2 starke Mitbewerber, einer in Toronto und dann in Rio de Janeiro. Wir haben also auf internationalem Niveau bestanden und ich denke, das hat damit zu tun, dass wir in Berlin für eine solide Mathematik stehen und vielleicht auch die deutsche Organisationstalent dahinter gestanden ist, natürlich auch die zentrale Lage Berlins und die Attraktivität von Berlin als einer Weltstadt hat dazu beigetragen. Für uns selbst bedeutet es natürlich, dass wir noch mehr internationale Sichtbarkeit gewinnen, aber natürlich auch Verantwortung übernehmen. Das IMO-Büro ist ja ein Service für die Internationale Mathematikerunion, so sehen wir das. Meine Aufgabe wird sein, die Wünsche und Vorstellungen des Executive Boards, des Präsidenten und des Generalsekretärs umzusetzen in konkrete Arbeit im Büro. Wir werden also weniger selber Ideen entwickeln, sondern eben versuchen, die Wünsche, die international auftreten, insbesondere auch in Entwicklungsländern, umzusetzen, um dort die Mathematik zu fördern.
Herr Mielke, jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Servicebüro, was Anforderungen, die sich aus der Leitung, aus der Internationalen Mathematikervereinigung ergeben. Was stellt man sich darunter vor? Sind dann Mathematiker weltweit zu einem bestimmten Problem in der industriellen Fertigung oder in der Modellierung gefragt? Oder wie ist das vorstellbar?
Also zunächst sollte ich feststellen, dass die IMU eine Gesellschaft ist, in der nur Ländermitglieder sind. Wir haben also 150 Mitglieder, das sind verschiedene Staaten. Und da wird sozusagen Mathematik organisiert. Es geht immer nur um die Strukturen, um Strukturen zu schaffen, die es erleichtern, Mathematik zu betreiben, Kontakte zu knüpfen mit Industrie. Aber vielleicht ist viel wichtiger für uns, dass sich Mathematiker untereinander vernetzen. Zum Beispiel haben Personen in Entwicklungsländern sehr wenig Reisemittel. Die wissen nicht, was in anderen Ländern ist. Die können keine verlässliche Internetplattform aufbauen, weil die Computersysteme so schlecht sind. Und das werden wir dann im Büro machen.
Im wissenswerten Gespräch heute der Mathematiker Alexander Mielke. Sie sind, Professor Mielke, ja Leiter des Büros und stellvertretender Direktor, nur nebenamtlich. Hauptamtlich entwickeln Sie mathematische Modelle für physikalische Phänomene, Sie sagten es. Und für diese Arbeit haben Sie gerade sehr viel Geld bekommen, nämlich 1,4 Millionen Euro, die am Advanced Grant vom Europäischen Forschungsrat hängen. Warum war das der EU so viel Geld wert?
Es ist ein internationaler Wettbewerb, ein Wettstreit um gute Ideen. Und meine Idee hat Anklang gefunden. Ich habe ein Forschungsprojekt aufgelegt zur Modellierung von Mehrskalenproblemen. Da geht es darum, dass man versucht, Probleme, die auf einer Mikroskala definiert sind, aber dort zu kostspielig wären, sie zu simulieren, versucht auf einer Makroskala durch ein einfaches Problem zu ersetzen, das aber die entscheidenden Phänomene der Mikroskala noch richtig wiedergibt. Und dazu muss aber jetzt noch die Analysis, die Grundlagen gelegt werden, um hinterher Konzepte zu haben, diese kombinierten Modelle gut zu behandeln, sowohl mathematisch als auch dann computersimulationsmäßig. Gebe ich einfach ein Beispiel. Wir beschäftigen uns mit Photovoltaik, Solarzellen, das kennt jeder, sieht man auf den Dächern. Derzeit wird die Dünnschicht-Photovoltaik entwickelt. Das sind Zellen, die sind nur ein Mikrometer dick. Die aktive Schicht, das, was sie kaufen, ist natürlich mehrere Millimeter dick, weil da Glasplatten oben und unten dran sind. In diesem Dünnschicht-Photovoltaik ist es so, dass durch die Dünnheit der Schichten nur wenige Atomdicken in den Grenzschichten zwischen verschiedenen aktiven Schichten stattfinden. Diese wenig atomdicken Schichten haben aber einen essentiellen Beitrag zur Effektivität der Solarzelle. Um jetzt ein Modell aufzustellen, muss man neue Mathematik betreiben, um die Beschreibung dieser dünnen 10 Atomlagen dicken Schicht so zu machen, dass sie in einem Gesamtcomputerprogramm eingebaut werden können. Für diese 10-atom-dicke Schicht gibt es aber noch keine derzeit verfügbaren Gleichungen, die das richtig beschreibt. Und das ist eine der Aufgaben, die wir machen. Also diese dünnen, kleinen Objekte einzubauen in größere Objekte. In dem Fall ist groß nur 2 Mikrometer, aber das ist ja immer auf der Skala von 10 Atomdicken, das ist nur 1 Nanometer, ist also ein Faktor von 1000. Und dieser Faktor von 1000 bremst aber derzeit die Berechnungsmöglichkeiten, weil wir die Effektivität einer Solarzelle von derzeit 14% auf 20% bringen müssen, damit sie auf dem Markt bestehen kann. Ist ein Faktor von 1000, den wir dann rausholen können, in der Berechnungsgeschwindigkeit nützlich, um die Optimierung, wo wir viele verschiedene Modelle durchrechnen zu können. Wir können jetzt 1000-mal mehr Modelle ausprobieren, wie wir vor 3 Jahren konnten.
Gut, also eine Idee, Sie verbessern möglicherweise in ein paar Jahren die Wirkungsweise von Photovoltaikzellen. 1,4 Millionen klingt eine ganze Menge. Mathematiker brauchen Rechenpapier, einen Bleistift, na gut, einen Computer noch. Was machen Sie mit dem Geld?
Ja, zunächst mal brauchen wir kluge Köpfe. Dieses Geld ist im Wesentlichen dafür gedacht, 4 neue Mathematiker zusätzlich einzustellen, um sich genau diesen Fragestellungen zu widmen. Das heißt, wir haben 4 zusätzliche Wissenschaftler. Und dann ganz wichtig für Mathematiker ist die Vernetzung. Wir müssen reisen können, wir müssen Kollegen im Ausland sprechen können und wir organisieren Tagungen. Das ist eigentlich, denke ich, das Fundament in der Mathematik ist die Vernetzung, dass wir unser Wissen aus der Welt zusammenziehen können zu gewissen Themen, dass wir Gäste einladen können und dass wir selbst an Tagungen teilnehmen können.
Wenn man sich Ihre Homepage anschaut, findet man unter Miscellaneous Verschiedenes ganz am Ende den Satz: My Erdish Number is 4. Habe ich gedacht. Geheimnisvoll. Paul Erdős, 1996 gestorben, war einer der bedeutendsten Mathematiker des vergangenen Jahrhunderts. Gibt es auch den Erdős-Bund, einen mathematischen Geheimbund, oder was ist die Erdős Number?
Die Erdős Number ist eine Zahl, die anzeigt, wie vernetzt die Mathematik ist. Es gibt eine Theorie der Vernetzung, in der der Abstand gemessen wird zwischen verschiedenen Knoten. Stellen Sie sich vor, jeder Mathematiker ist ein Knoten. Wenn ich eine Arbeit geschrieben habe, gemeinsam eine Publikation habe mit einem anderen Mathematiker, dann ist in diesem Netz eine Linie gezogen zwischen diesen beiden Personen. Und jetzt gibt es den Begriff, den Zusammenarbeitsabstand zwischen 2 Mathematikern. Das heißt, über wie viele andere Knoten muss ich gehen, um zu dieser anderen Person zu kommen. Und Erdős war einer der Mathematiker, der die größte Anzahl von Zusammenarbeitungspartnern hat in Veröffentlichungen. Und die Erdős-Zahl sagt einfach, wenn ich die Erdős-Zahl 4 habe, muss über 4 andere Mathematiker gehen, um zu Erdős zu kommen in diesem Netz von Mathematikern mit dem Zusammenarbeit und Verbindungsgraphen. Und die Mathematik ist eine Wissenschaft, die total anders funktioniert wie andere Wissenschaften, indem man diesen Abstand auch messen kann. Es gibt in der Mathematik keine Inseln. Es gibt keine Gruppen, die nicht mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, und es ist fast unmöglich, 2 Mathematiker zu finden, die einen Abstand größer 10 haben.
Das heißt, je kleiner die Zahl, desto besser?
Ja, ich denke, in diesem Fall kann man das nicht sagen. Der Abstand ist einfach, es war, bevor es die Internetsuchmaschinen gab, ich will keinen Namen nennen, war es sehr schwer, diesen Abstand rauszubekommen, und da war das so ein After-Dinner-Gespräch, und da haben die Leute sich mitgeteilt, und ich habe tatsächlich den Abstand 4 rausbekommen, nur über Reden mit Bekannten, weil mir ein Bekannter gesagt hat, ich habe Abstand 4. Dann habe ich mal nachgeschaut, welchen Abstand ich zu ihm habe. Ich denke, das ist heute nicht mehr so eine sehr wichtige Zahl, weil heutzutage kann man das mit Hilfe der Suchmaschinen schnell feststellen, welchen Abstand man zu wem hat. Ich denke, das Bezeichnende in der Mathematik ist das, dass wir sehr flexibel sind und mit sehr viele verschiedene Ideen zusammenbringen und dadurch die Vernetzung in diesem Graphen aller Mathematiker sehr viel dichter ist als in anderen Wissenschaften.
Alexander Mielke, Mathematikprofessor und seit dieser Woche Leiter des Büros der IMU, der International Mathematical Union, der Weltvereinigung der Mathematiker hier in Berlin. Danke für das Gespräch und Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzler.